Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Sperrgewitter Talk, Ausgabe 282, heute mit Felix.
Felix!
Und das war's auch schon. Jetzt bin nur noch ich da. Ich bin Ingo. Hi, hi.
Ja. Ja, hallo Ingo.
Wir sind verlassen worden.
Heute auch nur mit einem Felix. Ich habe ja gesehen, die letzte Sendung mit einem Felix war ein Erfolg.
War ein bisschen traurig, aber irgendwie auch.
Ja, hat auch funktioniert. Darum machen wir jetzt auch hier eine Felix-Sendung.
Genau.
Weil zwei sind immer so ein bisschen,
ist immer
bisschen
anstrengend.
Viel, ne?
Ja.
Bisschen anstrengend. Muss man.
Genau. Zwei Felixe sind einer zu viel.
Genau, muss man gut dosieren. Darum heute auch nur. Und Markus wollte, aber
hat
anscheinend
Probleme.
Ist das schwierig mit Kindern, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Was sagst du so dazu als
super.
Mensch mit Kindern?
Nee,
Kinder,
ist super.
Ja oder nein?
Ja, Kinder.
Kinder,
ist super.
Für Kinder.
Und vor allem während Corona sind Kinder super.
Ja.
Kann ich jedem empfehlen.
Da läuft top. Wenigstens was, ne? Ist dir nicht langweilig
nicht
geworden
langweilig
während Corona?
Zu Hause. Ja,
dank
genau.
Kinder.
Genau, richtig. Ja, korrekt. Sonst wäre man alleine versauert zu Hause, so hatte man immer seinen Spaß. Genau. Dann kommen wir doch schon mal zu den Blasts from the Past, zu unserer ersten Kategorie.
Ha. Ihr erinnert euch sicher alle, wie ich im Sendung 271, und das wäre dann
Gott, das war schon ewig her.
Februar gewesen, dieses Jahr, rumgeheult habe, dass hier Ruby Gems auf meinem FreeBSD und so, wenn ich das mit Ruby 3.0 baue, das baut nicht und Mimimin ist alles doof, ne? Und dann habe ich hier Issues gemacht und ja, ist halt, wie das so ist in Open Source, interessiert halt niemanden. Kannst halt Issues aufmachen, ist halt so, ja. Ist irgendwie dein Problem, das Problem habe ich nicht. Heißt, muss man natürlich selber fixen. Und
hast du das gemacht?
Tja, so halb. Wir sind ein ganzes Stück weiter als im Februar. Und zwar hat sich herausgestellt, es gibt dieses Ruby-Gems-Paket. Das ist das, was das Gem-Command provided. Und das ist in FreeBSD, ist das ziemlich outdated. Und hat sich herausgestellt, das Problem dabei ist, dass diese gewisse Directories, nämlich das Specs, das Cache und das Docs Directory, die werden halt aus Gründen nicht mehr erstellt. Und das ist in RubyGems eigentlich auch schon gefixt, aber halt erst in der neuen Version. Weil sich da irgendwie ein bisschen was an den File-Utils, an dem Make-Dir-Ding sie geändert hat. Und das führt jetzt halt dazu, dass diese alte Version von RubyGems mit einer neueren Ruby-Version, also 3.0 zum Beispiel, diese Directories nicht mehr anlegt. Und wenn es diese Directories nicht mehr gibt und dann später da halt ein File reingeschrieben werden möchte, dann funktioniert das halt irgendwie auch nicht so ganz. Und wenn dann andere Dinge da wieder ein File erwarten, dann ist halt ein Problem. Heißt, haben wir jetzt irgendwie rausgefunden, Next Steps sind dann hier mal herauszufinden. Also wir haben das auch kurz versucht, dieses RubyGems-Paket abzudaten auf eine neuere Version. Und das hat dann halt auch nicht einfach so gebaut. Also da ist wohl auch noch irgendwas kaputt. Muss man sich halt jetzt auch noch anschauen. Das dann vielleicht ja in 3 Monaten, wenn ich wieder mal Zeit habe. Genau, das ist so der Stand. Also Problem ist erkannt. Ist auch klar, wo das gefixt werden muss. Wir haben hier auch so ein es gibt dieses, also wie FreeBSD-Ports funktionieren. Es gibt halt diese Make-Files, und für diese Make-Files gibt's halt auch so, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber da gibt's so, du kannst halt in dein Make-File kannst du halt so ein Uses und dann kannst du so andere Make-Files verwenden. Und da gibt's halt eins für Gems installieren, und da haben wir jetzt so ein Workaround reingebaut, der diese Directories halt einfach vorm Install erstellt, und dann funktioniert das auch tatsächlich.
Okay.
Aber es ist halt eher so ein Workaround, weil eigentlich sollte das out of the box mit das Gems-Command, das Gem-Install, sollte das natürlich richtig machen, wenn es versucht, da Dinge hinzuschreiben. Weil sonst ein bisschen awkward.
Ja, immer diese Abhängigkeitshölle von irgendwelchen
Gem-Paketen. Genau, das ist, genau, das ist interessant, muss man, ja. Aber es ist ein sehr, sehr weites Stück weiter, als ich im Februar war. Und ich möchte hier auch explizit hier Thomas danken, der mir geholfen hat. Wir waren da irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so am Debuggen,
um diese Dinge rauszufinden.
Genau, und er hat da irgendwie auch noch mehr Zeit investiert und irgendwie die Commits rausgesucht. Ich habe hier auch diesen RubyGem-Commit, wo das dann gefixt ist, mal noch verlinkt. Gute Sache, jetzt eben nächste Steps sind dann mal rauszufinden, warum dieses RubyGems in der neuen Version nicht auf FreeBSD baut. Und dann kann man das mal updaten und dann sollte das wirklich gefixt sein. Dann kann man einen Patch machen und dann können Leute auch tatsächlich Ruby 3.0 auf FreeBSD benutzen. Das wäre schon ganz geil.
Apropos BSD, ich habe gesehen, es gibt einen System Fork für OpenBSD. Fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Halt irgendwie ja, Initware. Also, nee, Initware. Intware. Naja. Es ist irgendwie ein Systemd-Fork. Der, ja, dann demnächst auf BSD läuft. Weiß nicht, wollt ihr sowas?
weiß ich nicht. Also, ist, sicher, wobei da steht jetzt Intware ist ein Fork in Arbeit, um ein System, die ähnliches Init-System auch auf BSD zu nutzen. Also was heißt das? Sie haben Systemd geforkt und
machen es doch anders oder so.
Machen es doch anders, aber dann ist ja irgendwie, also
es gab es scheinbar auch schon mal, wurde aber dann irgendwann wieder eingestellt. Man, bestimmte Sachen kannst du auch gar nicht so benutzen, weil sie unter Linux wahrscheinlich anders funktionieren als unter BSD.
Also, schwierig. Also, ich glaube, generell für Software ist es halt schon immer cool, wenn du nicht nur gegen ein Target-System baust. Also, ich bin schon ein großer Fan von Portable Software, also die du halt irgendwie auf Linux und auf BSD und vielleicht auf Windows kompilieren kannst und es funktioniert. Weil, ja, du findest halt viel, viel mehr Bugs, wenn du sowas tust. Führt halt normalerweise zu robusterer Software, wenn du es richtig machst. Aber wenn sie jetzt einfach irgendwie ein Fork, der irgendwie, weiß ich nicht, auf der anderen Seite ist, ich meine, ja, gibt viele Leute, die irgendwie Systemd haten.
Ja, manche zu Unrecht, andere zu Recht. Also es ist bestimmte Kritikpunkte haben wir auch in vielen Sendungen schon vorgebracht. Aber insgesamt finde ich, das Booten ist halt schon wesentlich schneller geworden mit Systemd als vorher. Da kommt man leider nicht drum rum, das ist halt schon so.
Kann man nichts sagen. Und also ich muss sagen, für mich auf irgendwie meinen Desktops und so, es funktioniert halt.
Ja.
Es macht, was es soll.
Ja.
Ja, irgendwie diese Unit-Files zu schreiben ist auch ganz praktisch. Wir haben es uns mal angeschaut, wir wollten eigentlich so einen Process-Starter haben. Dafür ist es halt nicht geeignet. Es ist halt ein Init-System. Es ist halt kein Process-Starter. Das halt, aber das ist irgendwie ein unfairer Kritikpunkt. Weil, ja, wir Dinge damit tun wollten, die nicht relevant sind für ein Init-System.
Wieso, was wolltet ihr machen? Wolltet ihr einfach nach dem Booten gleich ein paar Sachen ausführen oder und
ja,
den Hintergrund laufen lassen? Oder?
Wir wollen halt Systemd als Process Manager haben. Und das heißt, du hast halt so Vorwärts- und Rückwärts-Dependencies und das kannst du mit Systemd nur so halb abbilden. Also irgendwie, wie war das jetzt? Das ist auch schon wieder ewig her. Ich glaube, das Problem ist, du hast nur in eine Richtung kannst du so richtig Dependencies definieren. von Services. Also das ist irgendwie ein Prozess. Und dann kann halt irgendwie Child Processes haben. Mhm. Jetzt aber, wenn dir ein Child Process stirbt, ist das dem Parent Process egal.
Okay.
Und das ist okay für ein Init-System, oder? Weil, ja.
Du machst halt eine Fehlermeldung und zur Not musst du es nochmal komplett neu starten.
Genau. Und beziehungsweise, wenn du ein, was wir, glaube ich, auch haben wollten, ist zum Beispiel, wenn du ein Child-Process neu startest, dass der Parent-Process und alle Child-Processes neu gestartet werden. Und so Zeug. Und das kannst du irgendwie, das sind halt alles so Anforderungen, die du an ein normales Init-System irgendwie nicht unbedingt hast, aber wenn du so einen Process-Manager haben willst, der halt irgendwie so Relations zwischen verschiedenen Prozessen abbildet, ja, dann musst du halt selber was bauen.
Okay.
Ja.
Und habt ihr dann irgendeinen gefunden? Oder habt ihr euch was selber geschrieben?
Nö, wir haben, ich glaube, wir haben selber was gebaut. Glaube ich.
Okay. Gut, dann kommen wir auch schon zu den News, würde ich sagen.
News, News, News.
Genau, ich habe gesehen, dass Alma Linux jetzt in der Cloud ist. Und zwar in der Microsoft Cloud. Und Microsoft auch irgendwie Support für Alma Linux bringen will. Alma Linux ist ja einer der beiden Nachfolger von CentOS sozusagen.
Ah ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Und das ist auch der CentOS-Klon, den man jetzt nimmt, oder?
Es gibt zwei. Es gibt Alma Linux und Rocky Linux. Ich habe jetzt tatsächlich auf Arbeit erstmal ein Alma Linux aufgesetzt. Hatte dann irgendwie kurz das Problem, dass meine Ansible-Skripte das Alma Linux für irgendwie was völlig Neues gehalten haben und nicht für einen RHEL CentOS-Ding, aber das wurde gefixt in Ansible selber. Das war so ein bisschen, ja, schmeißt halt deine üblichen Skripte dagegen, die halt die Unterscheidung machen, ja, ist es irgendwie ein Debian oder ist es halt ein CentOS Graffel, und dann findet der einfach, nö, es ist was ganz anderes, es ist ein Alma. Du denkst, ja, schön, aber nein.
Ja, ja, das kann heißen, das so, ja.
Ja, das wurde dann aber Gott sei Dank gefixt in irgendeiner Ansible-Version. Dann bin ich wieder glücklich. Selbe ist bei Rocky Linux als anderen Nachfolger auch aufgetreten. Also das scheint sich gerade so ein bisschen einzuruckeln. Ja, also bisher, ich habe jetzt einen Teil von meinem Test-Ceph-Cluster, der läuft jetzt mit Alma Linux. Ja, keine besonderen Vorkommnisse. Also es läuft wie so ein CentOS auch lief. Ja, da kann ich jetzt noch nichts zu groß sagen. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied sozusagen festgestellt.
Ja, hoffentlich.
Aus Administrationssicht erstmal.
Die interessante Frage ist natürlich, wie lange das supported wird, wie lange das jetzt an diesem Alma Linux gearbeitet wird. Das ist eigentlich das, was ich dann, ja, oder ob du halt irgendwie in einem halben Jahr dann irgendwie die Leute hinter Alma Linux sagen, so, ja, ist es jetzt doch zu blöd und zu viel Arbeit, wir hören jetzt auf. Das wäre eigentlich die interessante Frage, wie lange das da jemand irgendwie Zeit und Effort reinsteckt, aber das kannst du halt irgendwie schlecht im Voraus wissen.
Ja. Hinter Alma Linux steht ja zumindest diese Cloud Linux Firma und eben jetzt, ja, Microsoft scheint da auch Geld rein zu pumpen oder zumindest Services für bereitzustellen. Ansonsten wollen sie natürlich so lange wie auch Red Hat Support gibt für ihren Red Hat Enterprise Linux 8 eben Support geben, und das ist fast 10 Jahre oder sowas immer. Also es ist einfach eine arschlange Zeit, die man sich schon gar nicht mehr vorstellen kann. Ich müsste, weiß
ja, aber jetzt. Eben das, ich meine, das ist was sie jetzt sagen.
Genau, ja, ich meine,
in 2 Jahren sagen sie halt, ja, haben wir herausgefunden, ist scheiße viel Arbeit. Ja, leider hören wir jetzt auf.
Ja, gucken wir mal. Ich denke nicht, also, oder ich hoffe nicht. Aber wissen kann man es natürlich nicht. Klar, ist wenn da entweder nicht mehr genug Entwickler dahinter stehen oder die ich meine, bei CentOS war es ja auch so, die Firma dahinter, nämlich Red Hat, hat irgendwann die Stecker gezogen, hat gesagt, ja, nee, ist uns, machen wir nicht mehr, wir verkaufen hier nur unser Produkt. Gibt nur noch dieses CentOS Stream, was jetzt irgendwie anders funktioniert und was halt nicht so lange Supportzeit hat, hat da halt, ist halt Pech gehabt. Und ja, genau. Ansonsten ist schon geplant, die 10 Jahre Support zu haben. Also genau, bei RHEL hast du den auch bis Mai 2029. Du Scheiße.
Krass.
Ja. Ja, und selbst wenn es nur irgendwie 5 Jahre, na, wobei, da kommt es dann immer schon wieder drauf an. Da haben einige schon nicht mehr so die Lust, 5 Jahre nur zu haben. Mhm. Aber wie auch immer.
Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn es free ist, kannst du halt auch nicht große Ansprüche haben.
Ja, ist korrekt. Hallo Markus.
Einen schönen guten Abend.
Ha. Verrückt.
Ja. Lieber zu spät als nie, sag ich mal.
Ja, korrekt. Schön, dass du da bist. Willkommen im Team. Willkommen in der Diskussionsrunde über Alma Linux und dass Microsoft das jetzt unterstützt und in seiner Azure Cloud anbietet.
Ach, das Azure Linux, ja. Da ja. Habe ich schon gehört. Da muss, auf Azure muss man alles so schwäbisch sagen, oder?
Azure. Ja, muss ich weg Azure. Bestimmt. Ja.
Ja. Kann ich nicht zu sagen. Ich bin im Moment im Urlaubs- und Baustellenmodus.
Da braucht man bestimmt auch irgendwann Linux im Keller.
Oder? Irgendwann, richtig, da arbeite ich hart drauf hin.
Also ich habe schon mehrere im Keller rumstehen, verschiedene, die unterschiedliche Dinge tun, aber ja, ganz wichtig, Linux im Keller.
Sehr schön. Kannst du denn vielleicht was sagen zu der CDU, die Hackerin verklagt?
Ja, ich hatte das gelesen. Ah, sind wir soweit? Sind wir schon bei den Themen? Oder bei dem News da? Mhm.
Ja. Wir sind schon da.
Und zwar haben die sich da mal wieder ein Stück geliefert, wie man es nicht anders erwarten würde, leider Gottes. Und zwar hatte da eine Hackerin, soll ich mal von vorne erzählen,
ja,
was passiert ist? Die CDU hat seit ein paar Jahren für ihre Wahlkampfhelfer eine App, in der die Wahlkampfhelfer Infos bekommen, wo sie den Wahlkampf machen sollen und zum anderen auch Infos, die die Wahlkampfhelfer gesammelt haben, über Menschen, mit denen sie gesprochen haben, hinterlegen können. Das sieht dann so aus, dass die eine Straße ablaufen und dann sagen hier Hochgebirgsstraße 23, älterer Herr, und natürlich, man macht das ja nicht personenbezogen, deswegen schreibt man nur Hochgebirgsstraße 23, älterer Herr, über 70, äußert sich negativ über die CDU und ist den Grünen zugetan. Ist ja auch gerade in kleineren Städtchen dann gar nicht Personen identifizieren und so, das ist völlig klar, das ist alles in Ordnung.
Ja.
Naja, und diese Sicherheitsforscherin hat sich dann irgendwann, als es jetzt losging mit den Themen, dass ja Wahlkampf wird 2021, hatte sich irgendwann diese App und die Plattform, es ist ja normalerweise nicht nur die App, es gehört ja dann auch irgendwas dahinter dazu, das hat sie sich angeschaut und festgestellt, das ist ziemlich hemsärmlich gebaut hier, das ist in etwa so auf dem Niveau, wie man das von einer Regierungspartei, die für die Digitalisierung verantwortlich ist, erwarten würde.
Das war so ein kleines Studentenprojekt.
Genau.
Die wollen ja nicht so viel dafür bezahlen. Ich meine,
die haben die Wahlkampfhelfer das selber machen lassen oder so. Die Gute hat sich aber sehr verantwortungsbewusst gezeigt und sich Hilfe dabei geholt. Sie hat schon einiges an Vorerfahrung, also viel Hilfe brauchte sie dafür nicht. Auf jeden Fall hat sie alles in die Wege geleitet, um einen ordnungsgemäßen Responsible Disclosure zu machen. Daraufhin hat sie auch recht bald wohl mit dem Generalsekretär der CDU, ich bin mit diesen Personalien immer so ein bisschen durcheinander, mit dem Ziemeniak da telefoniert. Und der Ziemeniak hat ihr angeboten, hör mal, du willst doch jetzt für die CDU arbeiten, ne? Wir können so Leute wie dich gebrauchen. Und hat gesagt, nein, ich bin Sicherheitsforscherin und ich gehe gerade in einem laufenden Responsible Disclosure Prozess keine Engagements mit den Betroffenen ein. Das wird nämlich das alles sehr verzerren. Und dann sagt er sowas wie, ja, aber also wir müssen dich ja wahrscheinlich jetzt deswegen anzeigen, ne? Das ist dir schon klar. Oder willst du nicht doch für uns arbeiten? Gut, sie ist bei ihrer Position geblieben und hat sich dann irgendwann mit einer Klage konfrontiert gesehen. Und das lässt das deutsche Recht zu, wird aber üblicherweise im Zuge eines Responsible Disclosures nicht gemacht, weil die allermeisten Betroffenen zeigen sich sehr dankbar dafür, dass sie innerhalb von einem solchen Prozess auf ihre Sicherheitsschwächen hingewiesen worden sind. Vielleicht nochmal kurz auch da ausgeholt, Responsible Disclosure bedeutet, dass derjenige, der die Sicherheitslücke entdeckt hat, das nicht sofort an die große Glocke hängt und auch niemandem anderen zugänglich macht, außer den Betroffenen. Und meistens wird das dann begleitet von einer unabhängigen Partei, wie zum Beispiel dem CCC, oder dem Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes, um das Ganze auch zu dokumentieren und alles sicherzustellen, dass das auch so ordnungsgemäß läuft. Und nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland ja den Hackerparagraphen und deswegen sind Leute, die das machen, rechtlich belangbar, weil sie haben sich ja unerlaubt Zutritt zu einem IT-System verschafft. Wie gesagt, wird das in der Regel nicht gezogen, dieses Kärtchen. Und die CDU dachte aber, ach, was scheren uns Geflogenheiten? Die hat eine Lücke bei uns entdeckt und sie will nicht für uns arbeiten. Also
erstatten wir eine Anzeige. Plus, die haben ja mit Absicht diese Gesetze entworfen. Wenn sie sie dann nicht mal selber benutzen, wer soll sie denn sonst benutzen?
So, und dann schwappte ihnen natürlich, nachdem die Hackerin, die Sicherheitsforscherin, ist vielleicht der unbelastetere Begriff, darüber informiert wurde, dass eine Strafanzeige gestellt wurde und ihr Name da drin gefallen ist. Das machte das öffentlich und dann schwappte der CDU natürlich die zu erwartende Welle entgegen. Und Herr Ciminiak versuchte dann zurückzurudern. Das wäre ja ein furchtbares Missverständnis, dass der Name in diese Anzeige gerutscht ist. Man wollte ja nur sicherheitshalber Anzeige erstatten gegen Unbekannt, falls auch andere Leute die Daten abgegriffen haben.
Klar.
Und was für Daten da offen lagen, das hatte ich vorhin nicht zu Ende ausgeführt. Das waren eben diese personenbezogenen Daten. Aber nicht nur die Leute gesammelt haben, über die Leute, mit denen sie gesprochen haben, wo ja keine Namen drin stehen, immerhin, sondern nur diese groben Adressinformationen. Plus die politische Gesinnungs- und Gesprächsdetails, sondern da standen auch die persönlichen Details von allen Wahlhelfern drin. Mhm. Also die Datenbank über die CDUler selbst. Mhm. Also auch im Eigeninteresse wären die eigentlich gut beraten gewesen, etwas freundlicher mit Frau Wittmann umzugehen. So heißt die Gute nämlich, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesagt. Haben sie verpasst, muss man einfach mal sagen. So,
ja, die sind halt neu in diesem Gebiet, das muss man ja auch mal sehen.
Ist alles Neuland.
Das Internet ist noch nicht so lange.
Genau, so. Herr Ciminiak sagte dann ja, wäre ein großes Missverständnis und sie würden selbstverständlich die Anzeige zurückziehen. Ja, das geht so nicht. Wenn sowas mal ins Rollen gebracht worden ist, liegt das bei der Staatsanwaltschaft, weil man hat ja auf einen Rechtsverstoß hingewiesen. Man kann eine zivilrechtliche Klage kann man zurückziehen, aber eine Strafanzeige, da weist man den Behördenapparat darauf hin, hier ist eine Straftat passiert, vermutlich, und der Behördenapparat prüft dann und dann entscheidet der Behördenapparat, ob das denn nur wirklich jetzt zur Anzeige, zum Strafverfahren kommt oder nicht. Und dass da der Anzeigesteller kann dann nichts mehr zurückziehen, weil der Stein ist ins Rollen gebracht. So, und das versuchte die CDU wieder besseren Wissens, weil ich meine, ein Großteil der Leute, die da diese Ämter besetzen, sind Volljuristen. Die wissen das eigentlich alle. Aber sie
könnte man
erzählen,
meinen, ne?
Erzählen halt trotzdem alle mal gerne Quatsch. Er hat also behauptet, das wäre zurückgezogen. Es liegt jetzt nun bei der Staatsanwaltschaft. Die Frage ist, ob so ein Generalsekretär der CDU so viel Druck auf die Berliner Staatsanwaltschaft ausüben kann, dass die das auch sofort fallen lassen oder nicht. Das hatte ich dann nicht mehr mitbekommen. Aber
ja, ich meine, die können das natürlich fallen lassen, wenn es nicht im öffentlichen Interesse ist, ne? Aber sieht halt auch scheiße aus, wenn wenn die CDU jetzt so Druck machen würde, dass sie das wieder fallen lassen, dass es halt, dafür ist es ja eigentlich, die Justiz sollte ja unabhängig sein.
Ja. Ja. Ja, so ist das. Und genau das ist der die Story hinter der Klage der CDU gegen die Hackerin, was ein ganz besonderes Licht nochmal auf die Digitalisierungskompetenz dieser Partei wirft. Also,
ja, das ist einfach so traurig.
Der CCC hat dann infolge dieser ganzen Posse damit reagiert, dass sie gesagt haben, Responsible Disclosure an die CDU findet nicht mehr statt. Von Seiten des CCT und dem, das machen sie nicht mehr. Wenn sie damit rechnen müssen, angezeigt zu werden, werden sie das in Zukunft nicht mehr tun. Es gibt kein kostenloses Security Consulting mehr. Nichts anderes ist sowas ja, wenn ein Sicherheitsforscher unentgeltlich so eine Sicherheitslücke findet, sie und dann da sie in diesem Prozess reportet und dazu beiträgt, dass sie geschlossen werden kann, ohne dass größeres Unheil geschieht. Ja.
Jo, klassisches Eigentor.
Ja, genau. Die Lilith, eben habe ich nur Frau Wittmann gesagt, die Lilith heißt sie mit Vornamen. Die hat in einem in einem Heise-Interview als Schlusswort ganz klar die Forderung in den Raum gestellt, alles klar, damit die Wogen da geglättet werden würden gegenüber der CDU und der Szene, müsste die Gesetzeslage geändert werden. Das ist der Hacker-Paragraph, das ist Paragraph 202 des Strafgesetzbuchs.
Ja, eigentlich sind wir alle schon nach diesem Hacker-Paragraph fast im Knast, weil ich meine, jedes Linux hat bestimmte Tools auf dem Rechner, mit der du Angriffe fahren könntest. Und ich glaube, selbst ein Nmap auf einem System, was nicht dir gehört, ist schon verboten. Also das ist ja echt Quatsch.
Ja.
Sozusagen. Also ich meine, gut, in 99,999% der Fälle passiert halt nichts danach, weil, wie gesagt, wenn die Allgemeinheit kein Interesse daran hat und es besteht leider, oder Gott sei Dank kein Interesse, jeden, der irgendwo mal Nmap verwendet, zur Rechenschaft zu ziehen, Gott sei Dank, aber das ist, die Gesetzeslage an der Stelle ist natürlich Quatsch. Ich meine, klar, man muss gegen Leute vorgehen, die Böses tun, ja, die hacken
und missbräuchliche Nutzung und kommerziell, also genau, eben kommerziell also, negative Nutzung, also im verbrecherischen Sinne. Das könnte man ja aber juristisch auch genauso ausgestalten. Und so wie die Gesetzeslage ist, blockiert sie Sicherheitsforschung und Erkenntnisgewinn. Das ist das Riesenproblem dabei.
Ja. Gut, kommen wir zu vielleicht was Schönerem, nämlich Puls Audio. Ist in der Version 15 erschienen. Und genau. Ich dachte, wir benutzen jetzt alle schon Pipewire und machen gar keinen Puls mehr.
Nee? Papalapap, Leute lieben Puls Audio. Puls Audio ist super.
Ist das Beste seit geschnitten Brot.
Ja? Findest du? Ja. Also, ja, keine Ahnung, standardmäßig dabei. Und Improvements to FreeBSD Support. Several Patches from FreeBSD have been upstreamed. Mhm. Ich meine, das ist doch, also. Also ich benutze immer noch kein Pipewire, weil es nicht standardmäßig, was halt standardmäßig immer noch Pulse Audio ist und funktioniert halt gut genug.
Gut.
Kann man nichts sagen. Oder sollte ich einfach mal auf Pipewire umstellen?
Es steht auch auf meiner muss man sich mal angucken Liste, weil Leute haben gesagt, das ist total geil. Aber bisher tut mein Pulse Audio auch gut genug.
Pulse Audio macht halt genau das, was ich brauche mit diesen verschiedenen Audio-Interfaces und irgendwie, ich kann die einzeln muten und einzeln Volume steuern und ich kann das Zeug scripten, wenn ich es brauche. Ja. Und es ist halt standardmäßig drauf. Warum soll ich hingehen und irgendwie Pipewire reinkrebeln? Aber, also ich meine... Wenn es besser ist, wird sich's ja wohl durchsetzen und dann wird's standardmäßig auf meinem Rechner landen und dann werde ich vermutlich auch einfach Pipewire benutzen.
Also und dann hofft man, dass die Kommandos nicht so unterschiedlich sind.
Genau.
Ja.
Das wäre natürlich die Hoffnung.
Ja, nachdem du ja gerade schon das eine Projekt abgelehnt hast, nämlich SystemD, ist doch auch von Pöttering. Ist das Puls Audio nicht auch von Pöttering? Das sind alles Pöttering-Projekte.
Ja, und? Ich habe ja nicht SystemD abgelehnt.
Okay, ist irgendwas Spannendes in 15?
Ja, eben FreeBSD, also FreeBSD Support ist besser geworden. Interessiert mich halt nicht, aber ich meine, es ist eine gute Sache. Also wenn du einen Desktop mit FreeBSD hast, ist eine gute Sache und sonst halt irgendwie ganz viel Kram, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe es kurz durchgeschaut und irgendwie nichts gesehen, wo ich sagen müsste, okay, ja, super, super interessant, brauche ich unbedingt. Wie gesagt, funktioniert halt gut genug für mich.
Okidoki. Gut, dann irgendwelche Sicherheitsdinge und CVI. Was ist kaputt?
Genau, und zwar ist das eine 15 Jahre alte Heap Out of Bound Write Run Ability.
Aber die ist doch ganz neu. Aber der CVE ist doch gerade von eben.
Der CVE ist neu, aber die Vulnerability ist halt war halt 15 Jahre da drin. Also hat halt 15 Jahre niemand so genau hingeschaut. Und ist irgendwie im Linux Netfilter drin. Und das haben sie halt gebraucht, um aus so einem Kubernetes Pod Isolation Dingsy auszubrechen in so einem CTF. Und ja, wenn du da zeigen konntest, dass du da rauskommst, haben sie was 10.000 US-Dollar bekommen, also beziehungsweise wurde gespendet. Und dann hat das Google nochmal verdoppelt für Charity. So, ja. Sie haben hier mit dieser Vulnerability 20.000 US-Dollar erspielt für Charity. Mhm. Was gar nicht so gut ist. Und sie haben halt ein 15 Jahre alte Out of Bound Write Vulnerability gefunden, wo man halt echt böse Dinge machen kann. Also wenn du aus dem Cluster ausbrechen kannst, halt schon unfortunate, sage ich jetzt mal. Und der Write-Up ist auch ganz nett.
Einiges an Text ist jetzt zu viel, genau, um da mal schnell durchzuscrollen.
Genau, das
aber ist schon gefixt im Linux Kernel. Ich meine, ist ja schon eine Weile.
Ganz unten kannst du irgendwie schauen, dass es irgendwie reported, patched, merge upstream war im April, Mitte April und Public Disclosure war jetzt irgendwie letzten Monat. Genau, und es gibt ein Proof of Concept und eben das halt, was ich auch sehr schön finde, sie haben sich da echt die Mühe gegeben, halt einen ziemlich coolen Write-Up zu machen, kann man sich halt detailliert anschauen, wie das funktioniert und wie sie da halt rausgekommen sind.
Gut. Dann hast du noch X-Eyes mitgebracht.
Haha. Kennt ihr X-Eyes? Erinnert ihr euch an X-Eyes?
Ja, das sind die Dinger, die du in der Taskleiste unten sozusagen hast und die immer deinem Mauszeiger hinterher geguckt haben.
Genau, du kannst es irgendwie, ich glaube, auf den meisten Systemen ist es irgendwie installiert oder so. Immer noch.
Scheiße, ich starte es jetzt lieber nicht, aber
ich glaube, das, kommt irgendwie so, wenn du X11 hast, dann ist es irgendwie dabei.
Ja, und was war hier, als wir VWM95 oder sowas benutzt haben, noch so vor KDE-Zeiten oder sowas,
Zu VWM ist man ja immer mal wieder zurückgekehrt, wenn einem dann das andere wieder zu bloated wurde, Gnome und KDE. Ja.
Zu VWM. Jetzt hier Opa erzählt vom Krieg. Und du kommst mit X-Eyes. Was ist da los?
Ja, genau. Nach 11 Jahren hat da jemand mal noch ein Update gemacht und gefunden, irgendwie hier. Making it smoother and faster.
Sehr schön.
Weil das darauf hat die Welt gewartet.
Ja, hat es noch keiner nach Wayland geportet. Meine Güte.
Ich weiß nicht. Das heißt X-Eyes, dann müsste es irgendwie W-Eyes heißen oder so. Nicht?
Tja, kann ja noch kommen.
Wayland. Ja, fand ich auf jeden Fall lustig. Könnte eigentlich auch ein Pick sein, aber ist auch irgendwie aktuell, also ist auch eine News, aber ist irgendwie auch, ja. Finde ich gut, dass das Leute noch irgendwie maintainen und updaten.
Und, nach 11 Jahren mal hat zufällig jemand mal gedacht, ach komm
genau.
Jetzt.
Und das ist ein guter Grund, wenn ihr irgendwie ein Linux habt, macht doch wieder mal X-Eyes auf.
Okay, gleich morgen.
Sollte jetzt vielleicht, wenn ihr das Update, wenn das schon, ich weiß gar nicht, ob das dann halt in je nach Distro ist, das vielleicht schon dabei oder nicht. Ist jetzt auf jeden Fall smoother, wenn ihr schon die neue Version habt. Und das ist doch eine gute Sache.
Sehr schön. Neue Programme in neuen Versionen, immer super.
Genau.
Nicht so super ist dagegen das, was Apple plant. Apple, die ja irgendwie immer Privatsphäre ganz oben auf der Liste haben und sich damit brüsten, machen irgendwas, wofür sie stark kritisiert werden. Markus.
Ja.
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 Musst du wieder weit
wo
ausholen.
Wo anfangen? Ja, genau. Wo anfangen?
Ja, na, ich habe ja schon.
Na gut, fangen wir erstmal damit an, dass die, die am lautesten damit werben, dass sie die Privatsphäre an vorderste Front auf den Endgeräten stellen.
Genau.
Nämlich Apple. Damit vorgeprescht sind, dass sie angekündigt haben, das Scanning der Fotos, die mit den iPhones gemacht werden, auszuweiten auf die Geräte selber. Hört, hört, eure Fotos in der iCloud werden heute schon gescannt. Und sie packen die Keule aus, die immer wirkt, nämlich geht es um Kindesmissbrauch, Aufnahmen von Kindesmissbrauch. Und ja, das Schwierige an der Diskussion ist wie immer in dem Kontext, natürlich Kindesmissbrauch ist unglaublich eklig und muss viel, alles was Menschen möglich ist, muss getan werden, um die Kinder zu schützen, dass sowas gar nicht erst passiert. Und das führt nun mal, der Weg führt darüber, erstmal die Täter vorhandene Aufnahmen und die Nutzer vorhandene Aufnahmen ausfindig zu machen und zu schauen, nutzen die nur Aufnahmen oder produzieren die unter Umständen auch Aufnahmen? Im letzteren Fall natürlich wegsperren und alle Maßnahmen, die wir haben. In ersterem Fall, alles klar, in Behandlung begeben, bitte sofort und mal schauen, wie das gesellschaftskompatibel sein kann, dass diese Neigung nicht zur Schädigung von irgendwelchen Kindern führt. So, das alles ist ohne Frage ein Riesenthema, wo keiner widerspricht. Aber ob es wirklich notwendig ist, dass Apple jetzt hingeht und auf den Geräten selber die Fotos scannt und dann einen über einen selbstdefinierten Prozess, Eskalationsprozess, weil wenn diese Scanning anschlägt, diese Nutzerkonten dann an Behörden zu übergeben, ob das der richtige Weg ist, hat ein Riesenfragezeichen. Einfach weil, wenn so ein System mal installiert ist, an Ort und Stelle ist, dann ist es halt auch ein leichtes, da nicht nur eben diese wirklich zu verteufelnden Inhalte drüber abzubilden und abzufrühstücken, sondern nehmen wir mal an, auch gewisse politische Gesinnungen, gewisse religiöse Gesinnungen oder mit gewissen meine ich, je nachdem, wer es dann in der Hand hat, das System, die andere Seite auszuschalten. Wir haben gerade in den Nachrichten in einem Land eine Machtübernahme gesehen. Man sieht in den Nachrichten jetzt Schlagzeilen darüber, dass die sich sehr die Hände reiben, dass biometrische Merkmale bei der letzten Wahl in Afghanistan sehr intensiv genutzt wurden und sie diese biometrischen Merkmale jetzt nutzen könnten, um Leute ausfindig zu machen, die ihnen unliebsam sind. Und biometrische Merkmale lassen sich nun mal leider sehr schwer fälschen. Das heißt, wenn die Leute einmal darüber identifiziert sind, können sie sich dem auch nicht mehr entziehen. Und so ähnlich läuft es halt mit so einer Überwachungstechnologie, wie hier unter einem guten Zweck ausgerollt werden soll. In der ganzen Berichterstattung dazu lernt man jedoch auch, dass Microsoft und Google das längst tun. Und ja, das lässt doch ein sehr, sehr starkes Geschmäckle zurück. Ja, bei der Google Cloud überrascht es mich nicht. Bei Microsoft habe ich, um ehrlich zu sein, nicht drüber nachgedacht, weil ich nie ein Microsoft-Endgerät hatte. Der Unterschied hatte. Ist ja schon, sie machen das auf ihre Cloud-Dinge versus sie machen das auf deinem Phone.
Genau, Apple.
Das ist schon nicht
Apple
ganz.
Spricht davor. Bei Google, auf den Google-Geräten bin ich mir eben nicht mehr sicher, bei dem, was ich so an Schlagzeilen und Artikeln überflogen habe, ob die nicht mittlerweile ein gleichwertiges System auch laufen haben. Was man noch vollständigerweise dazu sagen muss, die Ankündigung von Apple bezieht sich erstmal auf den amerikanischen Markt. Es geht nicht um alle iPhones weltweit. Nichtsdestotrotz, die Diskussion muss geführt werden und sollte der Aufregung auch keinen Abbruch tun, weil wenn sie erstmal anfangen, es auszurollen und nächstes Jahr dann sich damit brüsten können, ach ja, und wir haben so und so viele Gigabyte Child Abuse Material gefunden und dafür gesorgt, dass die Inhaber behördlich verfolgt wurden und das als Erfolg verkünden können, dann werden sie sich damit weltweit sehr viele Freunde machen und das weltweit ausrollen. Und ja.
Gut, weltweit Freunde machen sie sich damit auf jeden Fall, also zumindest bei den Strafverfolgungsbehörden. Und selbst wenn die es später dann für andere Sachen verwenden können, haben sie auch noch große Freude dran.
Ja. Es ist sehr, sehr schade, dass Apple den Schritt nicht getan hat, die iCloud-Konten konsequent zu verschlüsseln. Dass sie da offensichtlich, ich unterstelle es mal, dem Pfiff der Sicherheitsbehörden gefolgt sind. Sie hatten wohl die Technologie in place, das zu tun. Sie hätten ja nur das Schlüsselmaterial noch endgültig wegwerfen müssen. Und das haben sie nie getan, so die Berichte. Und jetzt dieser Schritt ist doch irgendwie eine Kehrtwendung zu dem, was sie bewerben und zu dem, was sie zum Teil auch durchgezogen haben. Es gab ja noch beim Attentäter von Oklahoma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Diskussion, wo das FBI Apple gesagt hat, hier, bitte helft uns, dieses iPhone zu entsperren, da sind vermutlich Hinweise darauf, wir müssen da dran. Und Apple hat gesagt, nein, wir dürfen iPhones nicht entsperren, wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit, wir können das nicht tun.
Ja.
Und offensichtlich bauen sie doch nach und nach so eine Backdoor ein. Also zum einen, iCloud-Backups sind nicht verschlüsselt. Das heißt, da können Sicherheitsbehörden immer sich einem Fundus bedienen von historischen Daten. Und jetzt diese iPhone-on-Device-Scanning-Geschichte, die schlimmstenfalls eben auch ausgeweitet werden könnte.
Ja, plus, ich meine, wenn es auch auf macOS noch ausstrahlt, also irgendwann steht ja hier in dem Artikel auch Teil von macOS 12, also zumindest irgendwelche iCloud-Sachen und dann, wenn du sie darüber hochlädst und benutzt, das ist ja quasi genau dasselbe. Und wer weiß, ob das dann nicht auch auf deinem macOS direkt gescannt wird. Wenn sie es auf dem Telefon einbauen, ist es ja auch kein Problem, das auf deinem Laptop auch noch mitlaufen zu lassen. Das ist schon eine andere Qualität. Also da muss man sich dann schon langsam überlegen, ob man nicht doch was anderes verwenden möchte.
Es wird eng, ne? Ja. Es wird eng.
Selfish. Na gut, du kannst da irgendein Post-Market OS oder irgendwas ohne Google halt verwenden.
Also ich glaube, also ich sehe zumindest im Artikel hier nichts, sondern ich glaube, es sind schon die Ersten, die das auf dem Device machen wollen.
Ach so.
Das ist schon so der große Knackpunkt, dass Google deine Files scannt, dass Microsoft deine Files scannt, dass Facebook deine Files scannt, wenn du die auf ihre Server hochlädst, ja, geschenkt. Also damit musst du halt einfach irgendwie rechnen. Und
damit rechnest du vielleicht, aber ne, alle anderen nicht, ne?
Ja, okay, aber das was irgendwie ist schon nachvollziehbar, weil das sie hosten das ja dann für dich. Das heißt, sie sind schon irgendwie so auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, was das ist.
Nein, also genau das ist, da finde ich immer noch die, wie nannte sich das in Deutschland, wo du eben nicht die Störerhaftung greifst, sondern hier die, dass du sagen kannst, ich bin nur Datenanbieter, das finde ich immer noch eine legitime Haltung. Provider. Also ist nur weil Providerhaftung, dass die, der Provider müssen meiner Meinung nach aus der Haftung raus sein. Und dann die Provider dann dazu zu verpflichten, die Leute zu scannen und damit Unsicherheit zu schaffen, das ist einfach ein Unding in der Rechtsprechung meiner Meinung nach, weil damit den Leuten versagt wird, sichere Systeme zu bauen. Und
ja,
man sieht ja an anderen Erfolgen der Sicherheitsbehörden, dass die mit vorhandenen Mitteln und mit vorhandener Gesetzeslage sehr wohl erfolgreich arbeiten können, wenn sie denn die Personaldecke und die technische Ausstattung haben. Es liegt nicht an mangelnden Gesetzen. Also wir haben dieses Narrativ, dass den Sicherheitsbehörden die gesetzliche Absicherung fehlt. Das stimmt einfach erst in einer sehr späten Ausbaustufe. Der Ist-Zustand ist einfach das Problem, dass die weder Ausstattung noch Personal haben, um überhaupt mal das, was an Befugnissen vorhanden ist, zu nutzen. Das ist so das Schwierige an dieser ganzen Diskussion, wenn man da guckt, wie die Sicherheitsbehörden dann zum Beispiel die Gewerkschaft der Polizei und so immer argumentieren, ja, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Befugnisse. Naja, aber in NRW zum Beispiel habt ihr auch ein Problem, überhaupt genügend Polizisten zu finden und die Ausstattung ist jetzt anscheinend auch nicht die beste. Euer Problem ist anscheinend nicht das Befugnis, die Situation der Befugnisse.
Ja.
Ja. Ja.
Genau, wenn es dann Leute geben würde, die das intelligent einsetzen können, aber die sind halt nicht da und oder wenn dann nicht genug, weil sonst würden ganz andere Sachen viel besser aufgeklärt werden.
Ja, aber das kannst du nie, also das, weil ja, vielleicht sind die Leute, die gerade jetzt am Hebel sitzen, sind irgendwie alle nett und gut und toll und denen kannst du auch Capabilities geben, aber wenn du die denen mal gegeben hast, kannst du es halt nicht mehr wegnehmen und die Leute wechseln halt auch.
Das ja, so. Genau, und das ist diese Missbrauchsfalle, wenn es
genau,
in falsche Hände gerät ist.
Genau, darum musst du halt schauen, dass möglichst wenig überhaupt anfällt.
Ja.
Und möglichst wenig überhaupt möglich ist, weil, ja, wenn du es halt, ja, wenn du die Möglichkeit für einen Missbrauch schaffst, dann ja, es ist halt eine Opportunity für Leute. Und wenn die Opportunity nicht existiert, dann hast du auch all die Probleme nicht.
Ja, na gut. Gut.
Gehen wir weiter zu guten Opportunities. Und zwar, ihr müsst alle euer Debian wieder mal updaten. Oder, Ingo?
Ja,
wie viel hast du geupdatet?
Ich habe noch keins geupdatet.
Ah, keins. Erzähl mir mehr.
Genau. Ich habe kurz überlegt und bin nicht dazu gekommen, wie immer. Bin froh, wenn ich erstmal auf Debian 10 überall geupdatet bin, was leider auch nicht der Fall ist. Ich habe auf jeden Fall noch einige 9er, habe ich noch viele rumlaufen, sogar noch 1, 2, 3, 8er. Also, neues Debian, Bullseye. Debian 11, Debian GNU Linux 11 ist da, ist rausgekommen endlich. Hat auch einen, ich meine, wir haben ja drüber geredet, dieses neue Theme, wir konnten ja alle abstimmen, geworden ist es Homeworld. Mehr als 11.000 neue Pakete und besonders toll ein neues, oder dass noch ein relativ aktuelles KDE Plasma dabei ist. Ich glaube, das Gnome, was dabei ist, ist schon ein bisschen älter. Da haben sie nicht schon auf Gnome 40 gesetzt, sondern noch auf die 3.38.5. Aber beim KDE sind sie doch mit einer relativ aktuellen 5.20 dabei. Ja. Und so ansonsten, ja, gut, bei PHP ist es jetzt immer noch nicht 8, sondern in Anführungsstrichen erst 4.7. Der Rest, naja, es ist schon alles auf einem aktuelleren Stand. Und
kannst du das mit PHP nochmal 4.7?
7.4.
7.4,
yeah,
ne?
Sorry.
Weil 4.7, das war irgendwie vor 5.6 und 5.6 war ja diese uralt PHP. Wissen schon.
Genau.
Macht mehr Sinn.
Ja. Es ist noch kein PHP 8, wollte ich eigentlich sagen.
Ja, aber es ist immerhin 7.4.
Ja.
Das ist schon, ja. Also ist auch nicht neu, aber
nee, es ist
neuer okay. Als ein 5.6 zum Beispiel.
Ja, wenn man jetzt so ein aktuelles Nextcloud zum Beispiel installieren will, sagt es einem ja schon, also dieses PHP will ich mindestens haben, weil sonst laufe ich nicht mehr. Ja. Ich habe irgendwo letztens gerade Nextcloud-Updates gemacht und dann meckert es irgendwann rum und sagt, nee, also dein dreckiges PHP weiß ich nicht, 7.2 oder 7.3, was ich da habe, kannst du mir nicht mehr mitkommen. Da update ich nicht mehr hin.
Das ist auch okay. Sonst sein PHP auch gelegentlich updaten.
Ja, wobei, wenn, dann benutzt man es halt natürlich aus der Distribution raus. Also gerade, ich benutze Debian ja auf Servern. Also zumindest meine eigenen Server.
Dann such dir halt eine Distro, die ein aktuelles PHP mitliefert. Also,
nö. Ich bin zufrieden mit dem. Und wenn ich wirklich ein 8er PHP nehmen will, dann kann ich das, gibt's einige Leute, die das entsprechend bauen und auch bereitstellen. Das ist jetzt auch kein Problem.
Das ist dann auch okay, aber ja.
Aber also, gerade für Server mag ich ja, dass es stabil und längerfristig unterstützt wird. Und da mag ich Debian auch sehr. Da benutze ich es auch auf dem Desktop. Ist mir die Software halt dann immer noch zu alt. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden.
Ich finde jetzt den hältet. IBM System Z Support sehr geil.
Was?
Ist eine offiziell unterstützte Architektur. Es gibt hier irgendwie die Liste mit den neuen offiziell unterstützten Architekturen. Aha. Das ist halt so
IBM Z-Series, okay.
32-Bit und 64-Bit und so, was man halt so erwartet. Little Endian MIPS, 64-Bit, Little Endian MIPS und so. PowerPC und halt IBM System Z.
Sehr gut.
Ja. Also wenn ihr das auf, wenn ihr Debian auf einem Mainframe updaten wollt, dann ist jetzt die Zeit.
Aber es sind auch weniger geworden, ne? Das waren dann wesentlich mehr Architekturen noch.
Ja, ja, was stand da?
Spark war eine Zeit lang dabei.
Aber ich, also zumindest nach dieser News hier ist nur der MIPS 32-Bit-Support weggefallen mit 11. Also nur eine Architektur weggefallen.
Ja.
Naja, aber nicht. Ja, also ich meine, über die Zeit waren es schon mal mehr und weniger.
XFAT wird jetzt, oder XFAT, dieses Microsoft-Ding, was irgendwie auf großen USB-Sticks, großen SD-Karten ist, wird jetzt nativ unterstützt.
Das war das, wo der Patentschutz ausgelaufen ist, ne?
Ja, beziehungsweise Microsoft gesagt hat, wir kümmern uns nicht mehr drum und geben alle Patente, die es da gibt, an irgend so eine Foundation, die sich darum kümmert. Ja. Und dann hat Samsung, glaube ich, seinen XFAT-Treiber mal spendiert. Der war aber nicht schick. Jetzt hat irgendjemand anders seinen XFAT-Treiber auch noch spendiert. Ich glaube, es gibt doch so eine Firma, die macht lauter so Fuse-Treiber und auch Kernel-Treiber für Mac und Linux. Fällt aber der Name nicht ein, Paragon oder sowas, irgend sowas heißen die. Und da gibt's jetzt einiges an Arbeit und scheinbar hat Debian da schon die native Unterstützung mit drin.
Ja, also seit Kernel 5.4 hast du Native XFAT Support und vermutlich shippen sie was Neueres als 5.4 oder 5.4.
Müsste doch irgendwo drin stehen. 5.10, ja.
Jo, darum haben sie.
Ja, aber wie gesagt, am Anfang Expert war das halt noch dieser Samsung-Treiber. Ich weiß nicht, wann da umgestellt wurde auf den etwas besseren. Das war ist noch nicht so lange her. Aber ich meine, ist gut. Es kommt ab und zu mal vor, dass man so einen USB-Stick hat oder irgendwas, der tatsächlich damit läuft, aber meistens, selbst wenn es ein USB-Stick ist, bügele ich da was anderes drauf. Gibt irgendwie selten Grund. Also wenn ich große, viele Dateien drauf speichere, dann nehme ich irgendein anderes, weiß ich nicht, dann würde ich lieber X4 nehmen oder irgendwas. Ja, statt XFAT und wenn es nicht anders geht, ja, dann kann man auch FAT nehmen. Bei den meisten Sachen, da muss man nicht mehr XFAT nehmen. Aber hast du irgendwelche Probleme, hast du immer. Aber es ist trotzdem schön, dass dabei ist, wenn du dann mal so ein Ding hast, kannst du es reinstecken und das funktioniert einfach ohne Probleme. Das ist schon gut. Cool. Tut. Ja, dann guckt es euch an. Die ersten Leute haben auf jeden Fall schon geupdatet, habe ich gesehen. Und dann warten wir auf Debian 12 jetzt.
Nee, zuerst musst du mal deine Systeme auf 10 und 11 updaten, ja, bevor wir auf 12 warten. Du kannst nicht auf 12 warten und nicht updaten, Ingo.
Nicht? Doch, kann ich schon.
Nee. So nicht, Ingo. Jetzt haben sie so viel Mühe gegeben mit Debian 11 und jetzt wirst du nicht updaten. Und jetzt warst du einfach auf 12. Das ist schon ein bisschen, ja, nee, finde ich schon ein bisschen dreist von dir.
So mache ich das.
Na gut.
Ja.
Dann hier GitHub. All the GitHub News.
Was ist passiert?
Und zwar hier für.
Ich bin mir sicher, dass da auch politisch Also das ist aus unserem Wahlkampf her direkt motiviert.
Was, GitHub?
Ja, nein, das Feature. Aber was, erzähl erstmal, worum es geht. Ich erzähl dann gleich, warum ich das meine.
Ja.
Ja, okay, gut. Du hast mich verloren. Also hier für Studenten und so, super praktisch. Man schreibt so seine Arbeit und dann möchte man so irgendwie Citations machen auf GitHub-Repositories. Und dafür gibt es jetzt Support, dass man direkt ein GitHub-Repository citen kann. Und du kannst einfach ein citation.cff in dein Repo packen und dann können das Leute halt super easy quoten. Das ist schon ein gutes Feature, weil ich habe in meinen Arbeiten auch immer wieder mal so das eine oder andere Repo drin gehabt. Dann hätte ich das auch gut gebrauchen können. Gut, setzt voraus, dass die Leute das natürlich auch aufsetzen, aber ich meine, ist ein gutes Feature. Und jetzt kannst du, was ist politisch an diesem Ding?
Ja, wir haben in diesem nicht stattfindenden Wahlkampf öfter jetzt schon die Diskussion darüber gehabt, dass Leute nicht ordentlich zitiert haben. Und ich denke, GitHub hat einfach gesagt, boah, die haben echt ein Problem, ordentlich zu zitieren. Also hier, Feature. Dann könnt ihr direkt mal richtig zitieren. Wenn ihr
euer Buch schreibt mit GitHub, dann ist kein Problem.
Okay, ich sehe das, aber ich habe, als nicht Deutscher bekomme ich vom deutschen Wahlkampf dann, der nicht stattfindet, wirklich nichts mit.
Jeden Tag irgendein deutsches Leitmedium?
Postillon oder so.
Twitter? Nee. Twitter ist ein deutsches Leitmedium?
Ja. Auf jeden Fall.
Dann ja.
Naja, also der eine Kandidat hat nicht nur falsch zitiert, er hat auch noch andere Leute für sich schreiben lassen und das dann auch noch bei der Steuer betrogen. Die andere hat nur nicht richtig zitiert, weil sie auch nicht richtig zitieren wollte, aber hat halt nicht zitiert. Ja, ist halt.
Kann man machen, ist dann vielleicht nicht so gut. Sollte man vielleicht nicht Politiker nachher werden, wenn man nicht richtig zitiert hat? Oder wie ist das? Oder ist das egal?
Ist egal.
Das ist, ich meine, es ist ja keine wissenschaftliche Arbeit sozusagen. Es ist jetzt, und ich meine, in den Geisteswissenschaften ist das sowieso immer noch mal ein bisschen schwieriger, als jetzt, wenn du Naturwissenschaften hattest und da irgendwie deine Doktorarbeit drin geschrieben hast. Aber es sind halt Bücher. Ich meine, es ist jetzt kein, weiß ich nicht, Axolotl Roadkill oder so, wo irgendwie wirklich von dem Blog einfach hundertprozentig abgeschrieben wurde und das einfach als Buch gedruckt wurde. Mhm. Aber ja, es gäbe dringendere Probleme, als wer jetzt in welchem Buch wie groß, wie viele Seiten abgeschrieben hat. Das ist so irgendwie.
Aber wir können uns, glaube ich, schon darauf einigen, dass man nicht abschreiben sollte. Das ist schon nicht so, nett, glaube ich.
Ja, nein, das ist grundsätzlich richtig. Die Kritik ist ja auch richtig. Die Art und Weise, wie das aufgebauscht wird, ist halt,
ja,
da
und auch,
fehlt
auch
die Verhältnismäßigkeit.
Ja, ich glaube auch daraus dann irgendwie zu sagen, so, du bist jetzt nicht fähig, ein Amt zu bekleiden. Schwierig, glaube ich. Ja, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problematische. Also, ich meine, das zu kritisieren und zu sagen, so, ja, war irgendwie nicht so gut, ja, okay.
Gehen wir mal wieder weg von der
Auswirkungen
Politik.
Auf deinen akademischen Titel oder so, aber.
Ja, haben die ja alle nicht mehr, haben sie eh alle schon verloren.
Ja, das ist ja auch okay. Aber ob du dann vielleicht deswegen ein schlechter Politiker bist, ist ja irgendwie, das hat ja irgendwie nicht unbedingt eine direkte Korrelation.
Ja.
Kommen wir zu Code Spaces.
Aber GitHub macht ja noch mehr Dinge. Zum Beispiel, wenn diese Leute nicht abschreiben, sondern einfach irgendwie das Zeug in Git machen, dann ist das ja auch okay. Dann nennt man das Forken. Und dann hat man so ein Repo und dann kann man hier, ich glaube, Punkt drücken auf der Webseite und dann gibt es hier Code Spaces und Code Spaces ist dieses Versprechen, dass man so ein Online-Editor IDE Ding sie hat, wo das ganze Environment halt schon da ist. Und ja, die Leute bei GitHub benutzen das offensichtlich. Das also ist irgendwie das Default-Environment, um GitHub zu entwickeln, und jeder kann das jetzt benutzen.
Das ist cool.
Also benutzen Sie quasi einen Atom oder ein VS Code online.
Mhm. Genau, und das ja? war, also es war ja auch schon eine Zeit lang, konntest du das in Beta, also es ist, glaube ich, ein VS Code, war das schon so ein Beta-Ding, und das halt schon, wenn du deinen Browser und du hast halt dein ganzes Setup immer überall dabei und alles, was du brauchst, ist halt irgendwie ein Browser, der nicht ganz scheiße ist und JavaScript kann. Das ist schon so gerade so on the run. Irgendwie halt ganz nice, wenn du kurz was hacken möchtest.
Okay. Ich brauche also nur noch mein Chromebook aufmachen, gehe auf eine Webseite und dann kann ich gleich loscoden. Wunderbar.
Genau. Genau, und du kannst da deine Tests laufen lassen, du kannst irgendwie debuggen.
Das ist dann ja hier GitHub Actions Test laufen lassen und so, oder? Machst du das schon auch in der IDE?
Nein, ich glaube, du kannst auch in der IDE direkt.
Okay.
Auf jeden Fall,
wenn du dein Environment richtig aufgesetzt hast. Also.
Auf jeden Fall, VS Code integriert sich ja auch immer mehr mit GitHub irgendwie. Letztens hat es mich auch irgendwas gefragt, wo ich gedacht habe, nee, will ich eigentlich gar nicht. Lass mich doch mal in Ruhe damit. Also so ein bisschen fangen die einen auch schon zu nerven.
Ja.
Ja.
Genau, Codespaces. Auf jeden Fall könnt ihr einfach mal ausprobieren, könnt ihr irgendein Repo gehen, könnt Punkt drücken und dann geht das Ding auf. Und andere Dinge, die Richtung Zukunft zeigen bei GitHub. Vielleicht, maybe, irgendwann in 15 Jahren wird es GitHub dann auch schaffen, seine Dinge mit IPv6 erreichbar zu machen. Zumindest die Dinge, die hinter Fastly sind, da haben sie jetzt mal offiziell, ich glaube, AAA Records gepublished. Beispielsweise. Ja. Dieses GitHub Repository Files, also wenn ihr in Kommentaren Files hochladet, sind über V6 erreichbar.
Oui.
Und es gibt wohl sonst noch so User Images, also halt alles, was hinter dem Fastly CDN ist, was natürlich V6 unterstützt, weil sie halt irgendwie normale Leute sind und nicht so wie die GitHub komischen Leute sind, die nur V4 machen. Genau, und dann habe ich nochmal eine CV, die ich heute gesehen habe und gefunden habe, die passt hier zu V6. Und zwar gibt es hier eine CV für Hyper-V, Windows TCP IP Remote Code Execution Vulnerability, und da steht im FAQ, will disable IPv6 mitigate this vulnerability? Und die Antwort ist leider ja. Das ist irgendwie nur im V6 Stack irgendwie kaputt. Du kannst irgendwie über als Hyper-V-Guest kannst du einen IPv6-Ping zum Host schicken und dann kannst du irgendwie den TCP-IP-Protokoll-Stacks exploiten.
Also doch wieder IPv6 ist scheiße.
Ja, keine Ahnung. Nee, macht IPv6.
Macht IPv6 aus.
Nee.
Wie jetzt?
Das ist gut. IPv6 ist gut.
Außer Zukunft. Windows, dann ist IPv6 böse.
Ja, dann habt ihr andere Probleme. Das ist IPv6 nicht euer Problem.
Das hast
dann
du
solltet ihr euch sonst überdenken, was ihr mit eurem Leben macht, wenn ihr Windows habt.
Ja.
IPv6 ist so das, was man schon lange auf seiner To-Do-List stehen hat und bis jetzt einfach noch nicht geschafft hat. Und bei solchen News sich immer denkt, ja, dann nicht.
Nee, IPv6 ist das, was man vor 5 Jahren dann mal ab von der To-Do-Liste gestrichen hat. Und wir sind halt immer noch nicht weiter.
Hast du es überall? Hast du überall IPv6?
Ja.
Auf all deinen Maschinen?
Ja, ich habe überall Dual-Stack.
Okay.
Also gibt absolut keinen Grund, weil es funktioniert halt einfach. Ist super easy. Du musst es halt irgendwie einmal, du musst dich echt halt mal vielleicht eine Stunde hinsetzen, dass es geht, und that's it. Ja. Und das hast du, und dafür hattest du jetzt irgendwie 20 Jahre Zeit oder so?
Oh, jetzt übertreib mal nicht.
Zum mal eine Stunde Zeit finden. Also wenn du die letzten 20 Jahre keine Stunde Zeit gefunden hast, dann weiß ich halt auch nicht.
Ja,
es ist mehr.
Zeit finden wird zunehmend schwerer.
Ja, genau, es ist das. Und zweitens, aber wenn ich unsere Netzwerke rumheulen höre, immer, das ist mit IPv6 gibt es einfach so viele Probleme, die mögen das alle nicht.
Nee.
Ich glaube, das Problem sind ganz viele Stockfest-Stacks, die da echt noch einen Hiccup haben.
Ja, aber es obwohl sie ja eigentlich gemäß Schichtenmodell die meisten Software sollte sich darum nicht kümmern, ob sie jetzt über AV4 oder V6 ausgeliefert werden. Aber sie tun es eben doch.
Okay, können wir gleich weitermachen bei dem Thema, weil ich habe rumzuheulen, Mimi der Woche, weswegen man auch einfach auf IPv6 dringend umsteigen muss, ist nämlich bei Hetzner werden die IPv4-Adressen teurer. Hetzner hat nämlich auch rumgeheult und gesagt, nee, es ist so teuer, IPv4-Adressen zusätzlich einzukaufen, es kostet so viel scheiß Geld und deswegen erheben wir ab jetzt schon mal Setup-Gebühren und zwar so teilweise richtig ordentlich, es geht auch mal schnell in die Tausende Euros.
Ups, so viele IPv, da muss man aber schon viele IPv4-Adressen für haben, oder?
Na, also, ja, ich weiß nicht, so ein Setup von 30 IP-Adressen, also so ein /27er-Netzwerk, 700 irgendwas Euro, schon nicht ohne. Und zusätzlich werden dann ab Januar 22 sozusagen auch die Preise mehr als verdoppelt, ein bisschen mehr als verdoppelt für die bestehenden Netze. Also ihr habt noch bis Januar Zeit, euch mit IPv6 zu beschäftigen und es zu machen.
Ah, man kann es noch ein bisschen aufschieben, wunderbar.
Ja, ich hatte
mache ich Weihnachten.
Ja, das ist fast ein bisschen ärgerlich. Ich habe vor, ich glaube, 5 oder 6 Monaten habe ich ein /27er Netz bei Hetzner abgegeben. Jetzt hätte ich es wahrscheinlich teuer verkaufen können.
Tja. Aber siehst du, genau darum hier V6. Also ich meine, es wird halt nicht besser, wenn es niemand benutzt.
Ja, nee.
Das ist
du musst so, halt, so. Also, ja. Du musst es halt benutzen und dann werden diese Bugs halt auch irgendwann mal gefixt. Wenn die halt niemand, wenn es halt niemand benutzt, dann, ja, dann bleiben wir halt da stehen, wo wir sind und werden halt nicht mehr V4-Adressen das gelaufen.
Also ich habe schon ein bisschen, oder bei Hetzner, was wirklich so Mimimi ist, auch bei diesen Cloud-Dingern, die sie benutzen, da werden die IP-Adressen halt jetzt auch dann irgendwie teurer, beziehungsweise, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die Maschinen an sich. Und dann, weiß ich nicht, so eine kleine Cloud-Instanz, die vorher irgendwie ein paar Cent im Monat gekostet hat, kostet dann halt gleich mal das Doppelte, weil es eine IPv4-Adresse hat. Das ist dann schon ein bisschen bäh.
Muss sich halt fragen, ob das Ding überhaupt eine IPv4-Adresse braucht.
Ja, das muss ich jetzt halt gucken. Das muss ich jetzt halt überall gucken, ob ich die brauche, ob man das auch umschalten kann, ob man auch sagen kann, yo, diese eine VM braucht eigentlich nur eine IPv6-Adresse, das ist mir IPv4 eigentlich wurscht. Das müsste ich mir jetzt halt mal anschauen. Und ansonsten, yo, ich meine, ich habe noch ein paar freie IPv4-Adressen bei Hetzner.
Aber die musst du ja nichtsdestotrotz bald zahlen, oder?
Aber man muss ja trotzdem dann demnächst den doppelten Preis zahlen. Und da ist halt die Frage, ob mir das alles wert ist oder man sich tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Setup überlegt mit einem großen Load Balancer davor, der halt die IP-Adressen hat und dahinter sich ein eigenes Netz nur mit IPv6 aufbaut oder mit internen IP-Adressen. Weil
hast halt einen Single Point of Fail.
Ja, gut, den kannst du ja auch nochmal redundant auslegen. Aber ja. Aber
dann hast du einen redundanten Single Point of Failure, aber ja.
Ja, habe ich aber so, wenn die Sachen auf einem Server liegen, auch. Also, wenn der Server
ausfällt. Ja, je nach Setup. Das also. Ist natürlich schon. Ich meine, aber dann, ja, dann brauchst du ja auch kein internes Netz oder so, wenn du das auf einem Server ist.
Es sind schon mehrere Server, die unterschiedliche Sachen haben, so wie unsere Binärgewitter-Sachen halt jetzt auch auf einem Server liegen, also eine VM sind, die ich natürlich verschieben kann von A nach B. Aber klar, wenn der Server gerade ausfällt, muss ich es halt entweder, ja, ich müsste es glaube ich, weiß gar nicht, ob ich die Binärgewittermaschine gerade im HA-Setup habe oder nicht. Zur Not müsste ich sie auch erstmal woanders wieder neu starten. Damit sie halt wieder da ist. Und die ganzen Sachen haben natürlich IPv4-Adressen, weil war bisher das einfachste und hat ja über Jahrzehnte funktioniert. Und jetzt wird es echt teuer und das ist schon so ein, ja, Mimimi. weiß ich nicht. Würde mich auch mal von den Hörern interessieren. Weiß nicht, wie viele da bei Hetzner sind oder wie das bei anderen Providern ist. Ob das jetzt ein Grund ist, von Hetzner wegzugehen oder ob man sagt, ja, da muss ich jetzt mich jetzt mal wirklich auf den Hosenboden setzen und entweder mein Setup anders stricken oder IPv4-Adressen abgeben. Das ist schon harter Tobak. Also, ja, das wird dann schon nochmal um einiges teurer. Weiß ich nicht, ob ich das zahlen will.
Ja, aber eben Infrastruktur aufräumen und auf IPv6, da musst du es ja auch nicht zahlen.
Ja. Ja, ich hatte die IPv6-Infrastruktur schon mal größtenteils fertig und habe sie auch schon eine Weile benutzt und dann doch wieder durch irgendeine Systemumstellung wieder größtenteils rausgekickt. Fällt einem jetzt halt wieder über die Füße.
Tja, das hast du jetzt von.
Ja,
das ist hättest halt so. Hättest du Zukunft jetzt haben können.
Nee, das ist keine Zukunft. Es wird sich überleben. Das IPv6 setzt sich nicht durch. Ich warte auf IPv8. Das ist wie bei Debian. Ich warte gleich auf 12. 11 kommt mir nicht ins Haus.
Schlimm, Ingo, schlimm. Schlimm mit dir. Das, aber ja, kannst du natürlich tun.
Ja, V8-Motoren waren schon immer gut. Also es ist bei V8 bestimmt, bei IPv8 viel besser.
Und es ist auch doppelt so viel wie V4.
Ja.
Muss man schon
absolut
sehen.
Absolut, genau. Ja.
Finde ich schon auch gut.
Sehr schön. Was dann, habt ihr zu heulen?
Ja, was ich nicht so gut finde, hier Headspace.
Was war das nochmal?
Das war diese Meditations-App-Ding.
Ah, ja.
Und stellt sich raus, das offline, wenn man weder eine V4 noch eine V6-Adresse hat, also kein Internet,
ja.
Gar nicht mal so gut. Du kannst da zwar Content runterladen und so, aber du musst es machen. Dieses Download-Ding ist irgendwie vom UX her einfach so ein bisschen super ungeil. Und du musst vorher natürlich dran gedacht haben. Ist das richtig Deutsch?
Keine Ahnung. Gedacht
haben. Du musst diese Dinge natürlich vorher runterladen, sonst funktionieren sie im Offline natürlich nicht. Wenig überraschend, aber es ist dann halt blöd, wenn du dein Phone nimmst und denkst du, so, ja, ich starte jetzt hier irgend so ein Meditationsdingsi und dann hast du kein Internet und dann so, ja, geht ja gar nicht. Das kann ich nicht empfehlen, also ladet da vielleicht vorher mal was runter für die Zeit, wo ihr irgendwann mal kein Internet habt. Auch wenn das UX zum Runterladen irgendwie ein bisschen popelig ist. Aber Speicher hat man ja normalerweise genug. Vielleicht auch nicht, aber dann ist das, ja, nicht mein Problem, weil ich habe genug. Und ich habe jetzt auch was runtergeladen. Und das andere ist, man will ja natürlich auch ein neues Phone und ich hätte gerne das Pixel 5a, aber Google hat das announced, auch gut, aber hier und auch die Features und so sind genau das, was ich will, ist ein bisschen geupdatet vom 4a, aber was nicht so gut ist, ist leider nur für US-Markt und ich glaube Japan.
Mhm.
Ja, heißt.
Japan ist halt wichtiger.
Ist halt
der bessere Markt, der größere Markt.
Genau, kann man vermutlich nicht in Europa kaufen. Und ich weiß auch nicht, könnte daran liegen, dass es dann nicht mit diesen 5G-Bänder Support hat für hier
ja,
Europa.
Ja, Papp, wer braucht schon 5G? Das ist,
Könnte mir vorstellen, dass halt für die anderen Bänder dann ähnlich aussieht und dass du dann halt das zwar irgendwie von irgendwo importieren könntest, aber halt Netz hast hier.
Ja, ja. Dann hast du zwar LTE, aber wenn du 3 Meter weiterläufst, hast du wieder keins, weil da ein anderes Band benutzt wird. Ja, das ist richtig. Dann musst du halt auf 6a warten. Hilft halt nichts. Wir warten noch immer jetzt aufs nächste. Immer aufs nächste bessere.
Nee,
warten.
Ingo, ich kann nicht wie du einfach aufs nächste warten. Das ist kein. Nein.
Doch.
Das ist nicht okay.
Doch.
Das ist nicht okay. Ich bin dagegen. Also nee,
wir müssen sowieso ein bisschen sparen und nicht mehr so viel Geld ausgeben und nicht mehr so viele Ressourcen verschwenden und deswegen kriegst du jetzt keinen Pixel 5a. Punkt.
Gut.
War das auf 6a?
Nee, ich kaufe mir einfach nochmal ein 4a. Ist mir egal.
So wird es nix. So wird es nichts. Wird es wenigstens was mit diesem Operating System in Rust?
Haha, Lesefu. Und zwar super praktisch. Ich habe euch zwei Lesefus mitgebracht.
Ja.
Ihr müsst sie beide nicht lesen, das sind beides YouTube-Videos.
Die Next Generation Lesefus.
Ja, genau. Also genau. Da hast du jetzt endlich mal gewartet und gleich vom Lesen ins bewegte Bild übergesprungen. Sehr schön. Genau.
Und der erste ist hier, wie Ingo richtig angedeutet hat, ist ein Talk über Is it time to rewrite the operating system in Rust?
Und?
Von Brian Cantrill. Klares vielleicht, also TLDR ist, wenn du jetzt halt ein System neu schreibst, dann, ich weiß nicht, ob dir, also der Vortrag ist von Brian Cantrill, ich weiß nicht, ob er den kennt, ich glaube, ich habe auch schon Zeug von ihm gepickt, er hat irgendwie Node.js-Zeug gemacht, er hat irgendwie D-Trace gemacht, der war bei Sun lange und so, ist ein guter, finde einen guten Typen und der macht immer super Vorträge. Und ist halt auch genug alt, der hat vieles von diesem History-Zeug halt einfach auch, war halt irgendwie dabei oder involviert und kennt sich da aus und interessiert sich für. Und eines seiner Argumente ist halt so, wenn du jetzt ein OS neu schreibst in Rust, hast du halt dieses Second System Syndrome, was so, das ist ein bisschen das Problem, ist, man hat halt irgendwas geshippt, das ist halt so das erste System, und dann schreibt man sich so das zweite und sagt so, ja, wir können noch dieses Feature und dieses Feature und dieses Feature, und dann wird's halt, wenn wir das schon neu schreiben, schreiben wir auch noch das Filesystem neu, und dann schreiben wir noch dieses neu, und dann schreiben wir noch Netzwerktreiber neu, und dann wirst du halt nie fertig, und bis es dann irgendwie vielleicht fertig ist, dann ist irgendwie, bist du zu spät auf dem Markt. Aber was er sagt, ist irgendwie halt ein, Rust ist halt eine gute Sprache, um Firmware, so auf Firmware-Level Dinge zu tun und halt auch irgendwie vielleicht so da, wo der Linux-Kernel halt auch hingeht, dass man gewisse Module in Rust schreiben kann.
Ja.
Ja, und er sagt auch irgendwie so, Rust löst halt das Interface-Problem. Also eines seiner Argumente im Talk, was er macht, ist halt auch so, er kann halt korrekten C-Code schreiben und es gibt halt auch andere Leute, die korrekten C-Code schreiben können, aber sobald das Ding halt interfaced, ja, wird es halt nicht mehr funktionieren, weil es halt sehr schnell unklar ist, so, ja, in diesem speziellen Error-Case bist du dann halt aber dafür verantwortlich, das Memory zu clearen. Und das halt mit Rust auch gelöst. Und das ist eigentlich schon eine gute Sache. Darum macht Ding in Rust. Genau. Und ist auch sonst, also ich finde super Talk, Stunde 09. Kann man sich mal anschauen. Müsst ihr nicht mal selber lesen. Könnt ihr irgendwie Tab aufmachen, draufklicken, Play klicken und zuhören, zuschauen.
Gut. Okidoki.
So viel zu Rust und dann natürlich auch noch passend thematisch How to Surface a Submarine. Weiß ich jetzt nicht passend zu thematisch zu was, aber zu irgendwas wird es sicher thematisch passen.
Weiß ich, du hast dann nachher noch ein Wetterdisplay, also vielleicht
passt zu Wetter, es passt zu Wetter. Sagen wir, es passt zu Wetter. Nein, aber ich fand das eine sehr ist, ich glaube, den Channel kennt man vermutlich schon, das ist irgendwie dieser Smarter Everyday. Und der macht irgendwie ganz viele ganz coole Videos und er hat halt so eine ganze Reihe gemacht über U-Boote in der Arktis und das ist jetzt hier irgendwie das letzte, wenn man da auf ein Video-Description-Ding sie klickt, hat es da auch noch irgendwie ganz viele weitere Dinge, weitere Videos, wie zum Beispiel das Sonar funktioniert oder mit dem Essen oder Firefighting. Er war dann, ich glaube, ein paar Stunden auf so einer, auf so einer Nuclear Submarine unter der Arktis. Und es ist ganz interessant, was da so für Technik drin steckt und wie sie halt so eine Submarine surfacen. Wenn ihr sowas interessant findet, kann ich diese Videos sehr empfehlen.
Wäre auf jeden Fall
wenig mit Computer
Abenteuer
zu tun, aber
Reise. Wäre auf jeden Fall mal eine spannende Abenteuerreise.
Ich glaube nicht, dass du das sonst so einfach...
Nee, kommst du so als Normalsterblicher nicht einfach so drauf.
Kommst halt nicht ran. Musst du schon... Aber, ja. Super interessant, da mal irgendwie reinzuschauen.
Und spannend, praktischerweise eben, um das nochmal zu betonen, auch wenn es ein Lesefu ist, man muss gar nicht lesen.
Genau. Ist auch sehr praktisch, ist Lesefu als Video zum Anschauen.
Gut, dann kommen wir zu den Picks.
Picks.
Genau, ich habe ein kleines Spiel mitgebracht und zwar quasi, ihr kennt bestimmt SimCity, das Original SimCity. Und ich hatte irgendwann mal, weiß ich nicht, 10 Minuten Zeit und habe mal wieder ein bisschen SimCity gespielt. Die haben das irgendwann mal freigegeben unter einer freien Lizenz und jetzt heißt es Micropolis, kann einfach auf Linux installiert werden, apt-get install Micropolis, kleine Stadt anlegen, bisschen Gewerbe hier bauen, ein bisschen Industrie da, ein bisschen Park hier, ein paar Straßen da, ein bisschen Bahn hier, Bürgermeister spielen, sich freuen, dass das alles funktioniert oder auch nicht, weil man irgendwelche Sachen schief macht. Bisschen Steuern erhöhen oder auch nicht. Macht so ein paar Minuten, vielleicht auch ein paar Stunden Spaß. Da hat man wieder keinen Bock mehr, macht was anderes. Aber einfach für den Zeitvertreib ist super. Hat mir gefallen. Habe ich gerne mal wieder gemacht. Auch wenn die Grafik, also weil es ja echt ein Spiel ist, was schon 30 Jahre alt ist, über 30 Jahre alt. Ist natürlich, ja, sieht ein bisschen altbacken aus, aber macht trotzdem noch Spaß. Also wenn man wieder Lust hat, das ganz klassisch alte SimCity zu spielen, ist es ganz einfach. Man muss gar nicht viel tun, einfach apt-get install und los geht's.
Ja, yes, sehr geil. Und es ist tatsächlich ein kleines Spiel, weil es Micropolis.
Ja.
Ja. Finde ich gut.
So, wer hat noch was?
Hier, ich gehe jetzt erstmal Micropolis installieren. Können wir kurz Pause machen? Ich muss hier mal.
Ich muss hier jetzt erstmal Micropolis spielen. Stunden später.
Ja, ich habe was mitgebracht zum Drucken. Und zwar habe ich für unser heimisches Badezimmer einen Wall Mount, also einen Halter für die Zahnbürsten gedruckt. Und das ist sehr praktisch. Da habe ich gedacht, kann ich mal weiterempfehlen.
Mit was hast du den gedruckt?
Achso, mit einem 3D-Drucker. Mit einem Creality Ender 3.
Aha. Nee, mit so einem ganz normalen Canon oder Epson oder was weiß ich, auf Papier und dann kannst du dir da dann das falten, Ingo.
Ja, hätte ja sein können. Weiß ich nicht. Okay. Brauche ich also einen 3D-Drucker für.
Ja. Hab ich aber nicht. Kennst du Thingiverse oder das so 3D-Dateien? Und dann kannst du sie so 3D drucken. Mhm. Mit deinem 3D-Drucker. Das ist so die ganze Idee.
Wenn ich einen 3D-Drucker hätte.
Ja, aber du kannst sie bestimmt auf Arbeit
einkaufen.
Das Problem
ist weniger, den 3D-Drucker zu bekommen. Das Problem, kann ich aus Erfahrung sagen, ist vielmehr, sich um das Ding zu kümmern.
Ja. Das ist schon ein bisschen Aufwand und Maintenance. Und dann ist das Heatbed kaputt. Dann muss man das Heatbed austauschen und dann ist irgendwie...
Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Es ist eher so, zwischendurch will das Ding mal gelevelt werden und...
Ja. Nee, bei uns ist irgendwie... Beim 3D-Drucker, wo ich auch irgendwie, den ich zum Teil benutze, ist halt irgendwie letztens das Heatbed kaputt gegangen, mussten wir zuerst mal ein neues Heatbed bestellen.
Ja, man hat mit so einem Ding im Keller hat man ganz, ganz viele Ideen, was man alles Tolles machen möchte und man kommt halt, also ich komme zu wenig zum Basteln. So.
Ja, es hat halt einfach keine Zeit.
Das war echt tragisch. Mhm. Leute.
Immer diese Luxusprobleme, ja.
Gut, aber wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, könnt ihr nächstes Wochenende zumindest.
Ja.
Schnell mal online in St. Augustin vorbeigucken.
Genau, es ist Frostcon. Die
Ich habe das Merchandise-Paket. Das ist sehr lustig. Die haben dadurch, dass sie wieder eine Cloud Edition machen, haben sie den Goodie-Bag verschickt. Also sie hatten auf Twitter dann einen Aufruf. Ja, genau. Und hier ist tatsächlich so ein kleines Päckchen angekommen mit 3 Stofftaschen drin, einer Gemüse im Beutel. Also so Taschen scheinen immer noch sehr hoch im Kurs zu sein. Einer Kaffeetasse. Ich vermisse die Coffee-Bar, die sie halt immer da aufgebaut haben, jetzt schon. Vorher hatte ich das aus meinem Gedächtnis gestrichen. Als ich diese Tasse in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, oh, die hatten das schon echt guten Barista jedes Mal. Und es waren Schlüsselbänder drin, worüber sich die Kinder natürlich tierisch gefreut haben, weil ich erstmal Schlüsselbänder verteilt habe.
Ja, und es ist also, nur online dieses Jahr wieder.
Ja, genau. Also es hieß erst, sie machen ein Hybrid-Event. Und nachdem aber ja gerade die Zahlen so doof sind und nicht mit uns spielen wollen, haben sie dann gesagt, nee, wir machen doch nur ein reines Online-Event.
Ja, nice. Ja.
Dann schade, nächstes Jahr. Genau. Nächstes Jahr treffen wir uns alle wieder da. Dieses Jahr, 21. 22. August, müsst ihr leider nochmal online mit der Geschichte vorlegen.
Ja, und nächstes Jahr, treffen wir uns, wie du schon sagtest, wieder in Persona. Ist auf jeden Fall ein guter Plan. Was ich noch sagen kann, ich habe im Vortragsprogramm ein bisschen reingeguckt und die Keynote klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Die dreht sich um Open Source an und für sich, Open Source Projekte. Und jetzt, ich würde am liebsten gerade zitieren aus dem Dings, deswegen stangele ich so hier vor mich hin. Genau, Titel ist Vision oder Wahnsinn, alles besser durch Open Source. Und der hat so 4 Überstichpunkte da angerissen, wo es eben darum geht, wie man Open Source, den Umgang mit Open Source vielleicht besser gestalten könnte, als das heute der Fall ist. Ich glaube, den anzuschauen, so, wenn er hält, was er in seinem Appswerk verspricht, wird sich auf jeden Fall lohnen.
Klingt gut.
Wenn man es nicht schafft, wird es wahrscheinlich auch hinterher noch online die Vorträge geben. Wahrscheinlich wieder media.ccc.de oder sowas.
Ja.
Aber trotzdem, wenn man mit gleich gucken will, ich weiß nicht, ob es einen Chatraum wahrscheinlich wird es nebenbei geben, dass man damit diskutieren kann. Dann könnt ihr natürlich auch gerne direkt online dabei sein. Wunderbar, wunderbar. Was haben wir noch? Achso, das Weather Display.
Genau, Leute lieben E-Ink-Dinge, oder? Und wir sind Leute. Ja. Wir sind das Problem. Problem in großen Anführungs- und Schlusszeichen. Und zwar gibt es hier, habe ich leider herausfinden müssen, es gibt hier dieses Inky Impressions. Und das ist ein E-Ink-Display. 5,7 Zoll. Irgendwie 600 auf irgendwie 400 irgendwas Pixel mit 7 Farben. Und es gibt irgendwie eine Python-Library und das Ding kostet unter 100 Euro.
Okay.
Ja, genau. Und ich habe ja eigentlich keine Zeit, aber ich habe mir trotzdem eins, ich musste mir eins bestellen. Und das Praktische ist, man hat ja dann irgendwie all diese Ideen, was man alles Tolles damit machen kann. Wenn ihr nicht selber dazu kommt, was zu machen, gibt's dieses Weatherboard von Andrew Godwin. Und das irgendwie, da gibt's ein GitHub Repository, das ist ja auch im Tweet irgendwie, wenn man da auf den nächsten Tweet in diesen Thread geht, das ist schon fertig, das muss man nur aufsetzen, und dann kann man zumindest sein Weatherboard benutzen und wenn man da auf das Bild schaut, kann man sich das auch anschauen, das hat dann da so einen tollen Graphen und zeigt irgendwie die verschiedenen Dinge an, wie das Wetter so ist, wie irgendwie die Luftqualität ist und so und kann da Graphen zeichnen. Das heißt, wenn man seine eigenen Ideen nicht umsetzen kann, kann man zumindest einfach auf das zurückgreifen und hat schon mal, ist da nicht ganz sinnlos, dass man es hat. Liegt da nicht ganz useless rum. Aber die Idee ist natürlich schon, hier selber zu basteln.
Ja, dann frohes Basteln.
Korrekt.
Und go
for it. Vielen Dank.
Ja. Wir sind am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass es doch noch geklappt hat.
Auf jeden Fall.
Und ja. Nächstes Mal sind wir vielleicht wieder in größerer Besetzung da. Oder pünktlich. Oder wie auch immer.
Oder beides.
Und bis dahin warten wir alle auf IPv8.
Ingo.
Was? Ist doch so. Doch. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.